Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich auch Sie alle herzlich begrüßen. Bevor wir jetzt gemeinsam in den Thessalonikerbrief hineintauchen und über Thessalonik reden, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese heutige Morgen. Danke, dass du uns diese Möglichkeit gibst, zusammen als Geschwister im Glauben, als Gemeinde, dein Leib zusammenzukommen. Um vor dir zu kommen, Lob und Preisen, beten, anbeten, dein Wort zu studieren. Und Herr, wir haben alle Grund dazu. In all dem sind wir abhängig von dir. So beten wir, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir wollen über Thessalonik reden und das Thema unerschütterliche Gemeinde. Und wir haben diesen Satz gerade gehört in Bezug auf dieses Buch, wo Norbert Lied geschrieben hat. Was diese Gemeinde so besonders macht, war tatsächlich Liebe, Glaube und Naherwartung. Liebe, Glaube und Naherwartung. Und genau dies wird unter anderem auch unser Thema heute Morgen sein. Ja, was ist die Gemeinde? Ist Gemeinde überhaupt wichtig? Im Wort Gottes lesen wir in Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 lesen wir die Verse 21 und 22 folgendes. Ich lese ab Vers 19, den Text halber. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jeder einzelne von uns ist eine Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Wir sind alle, indem wir Wohnung Gottes sind, ein Teil von einer größeren Wohnung, die Gemeinde. Die Gemeinde, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Er ist das Fundament der Gemeinde und alles ist auf ihm aufgebaut. Und in Kapitel 4 vom Epheser lesen wir Vers 11 und 12. Epheser 4, 11 und 12. Und hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Dieser Vers hat so viel Tiefe, dieser letzte Satz für die Erbauung des Leibes des Christus. Geschwister, wir sind als Gemeinde Leib Christi auf Erde. Leib Christi auf Erde. Der Ort, wo Gott sich auf Erde offenbart. In diesem Ort, wo Gott wohnt. In mir, in jeder Einzelne von uns, in uns alle. Ja, heute Morgen da. Gott ist gegenwärtig. Und wir werden genannt Tempel des Heiligen Geistes. Leib Christi. Es lohnt sich mal, darüber Gedanken zu machen, was es heißt, dass wir Leib Christi sind. Was dies heißt für meinen Alltag. Was dies heißt in Bezug auf Nachfolge. Was dies heißt in Bezug auf meine tägliche Zeugnis. Und was dies heißt, Gemeinde. Gemeinde, die so einen wunderbaren Auftrag hat. Und so wollen wir Thessalonik anschauen und wir sehen diese Entstehung der Gemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 17. Apostelgeschichte 17, da lesen wir, wie Paulus und Silas in Thessalonik sind. Vers 1 bis 3 möchte ich gerne lesen. Apostelgeschichte 17. Und so lesen wir, sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus dem Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Und auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Und so sehen wir, innerhalb 3 Wochen von diesem treuen Dienst von Paulus und seinen Mitarbeitern wurde diese Gemeinde gegründet. Nach 3 Wochen bekehrten sich etliche, viele Juden sowie Heiden. Heiden, die auch Gott suchten. Es gab diese große Bekehrung, eine Gemeinde ist entstanden, aber unmittelbar bei dieser Entstehung der Gemeinde, Vers 5 lesen wir, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Also wir sehen, da gab es eine kleine Aufruhr, der eine sehr große Aufruhr wurde. Und dieser Aufruhr wurde die ganze Stadt gehetzt gegen diese neu bekehrten, gegen diese jung entstandene Gemeinde. Aber sie haben sich nicht täuschen lassen. Und da sehen wir, wie es sehr wohl möglich ist, dass in einer kurzen Zeit eine sehr stabile, starke, feste, festgegründete Gemeinde entsteht. Es ist erstaunlich zu sehen, weil Paulus konnte nicht lang bleiben. Er musste ziemlich schnell auch aus Thessalonik fliehen, weitergehen. Aber in dieser kurzen Zeit ist eine Gemeinde entstanden, wo man nur staunen kann. In anderen Orten war Paulus viel länger. In Korinth 1,5 Jahre lang. Was erlebte Paulus in Korinth? Keine einfache Gemeinde, eine sehr problematische Gemeinde. Und trotzdem hat Paulus auch sie nicht aufgegeben. Aber in Thessalonik können wir nur sagen, wow, Gott sei Dank, Gott gebührt alle Ehre. Genau diese Punkte, Liebe, Glaube und Naherwartung, waren so markant in dieser einer Gemeinde. Ja, was haben sie so für Qualitäten gehabt, dass sie unerschütterlich wurden? Ich werde jetzt nicht über Gemeindestruktur reden, nicht über ihre Gottesdienste, sondern über einzelne Qualitäten, der wir vor allem anhand der ersten Kapitel von 1. Thessalonik sehen. Der erste Punkt ist dieser Punkt, es war eine Gemeinde von wiedergeborenen Menschen. Ja, logisch, Gemeinde ist ein Ort, wo Wiedergeborene zusammenkommen. Aber Achtung, so ist es nicht immer. Wenn wir zum Beispiel in das Sendschreiben hineinschauen und die Gemeinde nach Sardes anschauen, da sagt Jesus diese Gemeinde: Ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Ein Name, dass sie leben, war der Name Christi. Christus lebt, auferstanden. Aber selber, als Gemeinde, waren sie in ihrem Wandel, in ihrer Bekehrung. Sie waren nur noch traditionell dabei. Da haben sie vielleicht mal einen Entscheid getroffen, aber im Herzen waren sie nicht wirklich dabei. Und die Frage, die sich mit Recht stellt, waren sie überhaupt wiedergeboren? Natürlich, wir lesen auch dort in Offenbarung Kapitel 13, es gab einen Gruppe, die gläubig war, aber die Mehrheit, sie waren nicht mehr wiedergeboren. Und sie waren nie wiedergeboren. In Thessalonik lesen wir über die Art und Weise, wie Paulus sie anspricht. Vers 1, das haben wir ja gelesen, ich lese es nochmal. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonik in Gott. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er nennt sie Gemeinde. Bei ihnen war es deutlich zu sehen, dass sie den Herrn Jesus Christus als ihren Retter kannten, dass sie ihn annahmen. Über die Entstehung der Gemeinde haben wir ja gelesen, Apostelgeschichte 17. Und wir haben Vers 4 gelesen, wo es wo wir sehen, dieses Resultat nach 3 Wochen treuer Dienst. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber wir müssen sehen, sie nahmen Christus an, sie haben verstanden, sie sind verloren in ihrem momentanen Zustand, in dem sie waren. Sie erkannten anhand vom Wort Gottes, anhand dieser Botschaft eines Paulus, dass sie in ihrer Sünde noch sind. Und in diesem Zustand der Sünde können sie nie vor Gott bestehen. Unmöglich. Sie mögen noch, ich sage jetzt mal menschlich gesehen, so gut sein. Sie mögen noch so einen Eifer haben für das Gute, aber schlussendlich vor Gott bestehen können sie nicht. Paulus sagt das in Römer Kapitel 3, denn keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle Menschen sind schlussendlich Sünder vor Gott. Und dies haben die Thessaloniker verstanden. Aber sie haben etwas anderes noch verstanden. Gottes wunderbare Gnade, als unverdiente Gnade, Gottes Geschenk an uns Menschen, sein Sohn Jesus Christus und dies, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, diese Vergebung aller Sünde, aller Schuld, durch Jesus Christus haben sie verstanden, ich kann vor Gott stehen, weil sein Blut für mich vergossen worden ist. Meine Schuld hat er auf sich genommen. Und so kann ich mit Zuversicht vor Gott kommen. Und dies wurde Realität unter ihnen. Und dies war markant. So lesen wir Vers 4 und 5 von Kapitel 1 vom 1. Thessaloniker. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Was sagt Paulus da? Erstmal nennt er sie, Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Ihr seid von Gott auserwählt worden. Dieser Ausdruck Auserwählung ist ein Ausdruck, wo wir im Wort Gottes immer im Neuen Testament immer wieder finden. In Bezug auf die, die an Christus glauben. Und in dem bestätigt Paulus, dass der Heilige Geist in ihnen kam. Dass sie zu einer neuen Schöpfung geworden sind durch Gottes Gnade. Und er sagt ja in Vers 5, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Das Wort Gottes war nicht nur eine gewisse Theorie oder sie haben es verstanden, sondern es hat berührt. Es berührte die Herzen, es veränderte, es führte hin zu Wiedergeburt, zu Bekehrung. Und so kann er sie tatsächlich Auserwählte Gottes nennen, an solche, an denen Gott durch seine Gnade gewirkt hat. Und so lesen wir Vers 9 vom 1. Thessaloniker 1. Denn sie selbst erzählen von uns, welcher Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Sie waren in einem ganz anderen Lebensstil mal. Sie haben ganz was anderes geglaubt. Aber dann kam diese Umkehr. Diese Wiedergeburt und von Anbetung, von dies, was tot war, haben sie erkannt, es gibt nur ein wahrer, lebendiger Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, damit sie nicht mehr in diesem Zustand sind, in dem sie waren, sondern ein ewiges Leben bekommen. Und das zeigte sich, diese krasse Umkehr, weg von den Götzen, hin zu dem einzigen, wahren, lebendigen und wahren Gott. Das war markant dort. Und wir müssen es vor Augen haben, es war nicht einfach. Weil sie lebten in einer durch und durch heidnischen Kultur. Und das Götzendienst war ein sehr starker Bestandteil ihren Alltag. Die römische und griechische Städte waren voll mit den Götzen. Das war ein Teil ihrer Glaube, ihrer Kultur. Und da kommt Paulus hinein, bringt diese einzige wahre rettende Botschaft und da bekehren sich Menschen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind in dieser Kultur. Und auf einmal merken die, komisch, die haben ihre Götze zu Hause zerstört. Sie sind nicht mehr dabei bei den Götzeritualen. Sie kommen nicht mehr zum Tempel. Was ist da los? Und komisch, sie benehmen sich auch anders. Sie sind auf einmal so freundlich. Und vor allem, sie haben Freude. Sie strahlen Zuversicht aus. Das war markant. Also nochmal, es war eine Gemeinde, der erste Punkt, von wiedergeborenen Christen. Zweiter Punkt. Es war eine Gemeinde, wo das Nachfolg aktiv war. Eine hingebungsvolle Gemeinde waren sie. Wir lesen Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Wir müssen sehen, es war unter anderem auch diese Frucht von Vorbildern. Es brauchte einen Paulus, es brauchte sein Team. Und Paulus, er war tatsächlich ein Vorbild, was den Dienst angeht und ein Vorbild, was Nachfolg angeht. Und wir lesen in Kapitel 2, wie Paulus über sich selbst sagt, Vers 7 zum Beispiel, sondern wir waren liebvoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Oder Vers 11, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Dieser Dienst eines Paulus und sein Team, das war wie in den Dienst der Eltern gegenüber ihren Kindern. Und dies war ein extremes Zeugnis. Und wir haben das gelesen, und ihr seid uns und des Herrn Nachahmer geworden. Du solltest nur ein Nachahmer von dem sein, was perfekt ist. Und Paulus kann sagen, ihr habt uns als Vorbild genommen. Nein, noch mehr. Ihr habt Christus als Vorbild genommen. In 1. Korinther 11, Vers 1 lesen wir, seid mein Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Christo-Ähnlichkeit. Sie wurden Christo-ähnlich. Und da geht es unter anderem um das Leid, wo sie ja auf sich genommen haben, weil der Preis war hoch. Wir kommen zum nächsten Punkt gerade. Und da geht es um eine leidende Gemeinde. Aber Paulus konnte wirklich sagen, die Art, wie ihr euch bekehrt habt und die Art und Weise, wie ihr wandelt, ihr seid Christi Nachahmer geworden. In eurem Wachstum sieht man Christo in euch. Christo ähnlich. Und das ist auch diese persönliche Frage an jeder Einzelne von uns, die wir Kinder Gottes sind. Ist dies markant in uns? Christo-Ähnlichkeit? Befinden wir auch in diesem Prozess, wo sich die Thessaloniker befunden haben? Christo-ähnlich, immer ihm ähnlicher, immer weniger das Ich und immer mehr Christus. Ist dies markant in unserem Alltag? Ein markantes Zeichen in der Gemeinde Thessalonik der Christo-Ähnlichkeit war tatsächlich die Liebe zueinander. Wir lesen ja Vers 3, indem wir unablässig gedenken an eure Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftes Ausharren. Liebe war so eine wichtige oder ist eine wichtige Tugend der Gemeinde. Ich glaube, es ist oft etwas, was fehlt. Erstmal persönlich, vielleicht in unserer eigenen Familie. Unter Geschwister im Glaube, diese Christo-Liebe. Wir lesen ja in Johannes Kapitel 13, dieser Abschluss Rede von Jesus vor seinem Tod, wo er die Jünger Folgendes sagt, Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ab Johannes 13 sind wir am letzten Abendmahl. Das beginnt ja mit dem Fußwaschen. Und da lesen wir Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander ist ein Zeugnis an die, die draußen sind. Genau dies sagt Jesus seine Jünger. Liebe. Liebe untereinander, aber auch Liebe gegenüber die, die draußen sind. Und bei der Thessaloniker war die sehr, sehr markant, diese Liebe. Kapitel 4, Vers 9 lesen wir, 1. Thessaloniker. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelernt, einander zu lieben. Ja, wie sind sie von Gott gelernt? Durch diese Christo-Ähnlichkeit, indem ich Christo-ähnlich werde, ist die Liebe Gottes, die Liebe Christi in mir. Und in dieser Liebe begegne ich auch meinen Mitmenschen. Und Geschwister, was ist die Liebe Christi? Es ist die Agape im Griechisch, die Agape-Liebe. Diese aufopfernde Liebe. Diese Liebe, wo nicht auf sich selbst schaut. Die Liebe, die nicht fragt, was habe ich davon? Sondern es ist diese aufopfernde Liebe, füreinander da zu sein. Gegenüber den anderen. Und vor allem gegenüber unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Aber es ist auch diese Liebe gegenüber die, die draußen sind. Dies war dort in Thessalonik sehr markant. Ja, sie leideten sogar, weil sie so sehr geliebt haben. Weil, das erkennen wir anhand Kapitel 4, etliche Geschwister der Märtyrer dort gestorben sind. Und sie hatten Mühe. Ja, was ist mit diesen Geschwistern, die jetzt umgebracht worden sind? Und Paulus macht es ihnen klar in Kapitel 4 in Bezug auf die Entrückung. Das Keine hat einen Vorrang, wir werden alle schlussendlich gemeinsam einmal beim Herrn sein. Das sollte ein Trost, Vers 18 von Kapitel 4, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Also er ermutigt sie, macht weiter. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Nächster Punkt ist, sie waren eine leidende Gemeinde. Ja, leider, ich glaube, das ist nicht das, was wir uns wünschen. Aber wir werden jetzt sehen, dass Leid gehört zum christlichen Leben. Und genau dies sagt uns das Wort Gottes. Ich weiß, wahrscheinlich sind wir alle ein bisschen leidensscheu, nicht? Wer will schon leiden? Aber es geht um unterschiedliche Art und Weise, wie man leidet. In Thessalonik war es sehr markant. Durch ihre Bekehrung kam eine große Aufruhr in der Gemeinde. Und diese Aufruhr brachte dazu, dass etliche sogar umgebracht wurde. Interessant, wir lesen nirgendwo, dass sie Thessalonik geflohen haben. Sie sind standhaft geblieben. In Vers 6 lesen wir, Kapitel 1, und ihr seid unser und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Jetzt müssen wir uns diese Frage stellen. Waren die Thessalonik Masochisten? Ja, warum? Sie wussten von dem Leid, der auf sie kommen wird, wenn sie an Jesus Christus glauben. Und trotzdem bekehrten sie sich. Und es gibt auch einen Grund, warum, das ist der nächste Punkt. Aber sie bekehrten sie sich. Ich komme noch gerade dazu. Aber sie wussten von dem Leid, der über sie kommen wird. Wenn ich jetzt evangelistisch predigen würde und euch sagen würde, ja, wenn ich euch zu Jesus bekehrt, dann müsst ihr wissen, ihr werdet viel, viel, viel leiden. Das würde jeder überlegen. Ja, lohnt sich es wirklich? Ja, es lohnt sich. Weil unsere Hoffnung noch viel, viel größer ist. Und wir lesen, dass die Gemeinde unmittelbar nach seiner Bekehrung unter viel Bedrängnis kam. Apostelgeschichte 17, zurück dorthin, Kapitel, Vers 5 und 6, da lesen wir Apostelgeschichte 17, wie berichtet wird, Vers 5 und 6, folgendes: Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor der Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Also es war bekannt, dass die Christen da sind. Und jetzt auch in Thessalonik. Und sie erleben diese Verfolgung. Aber Paulus sagt: Geschwister, was ihr jetzt erfahrt, erfahren auch andere Geschwister, unter anderem in Judäa, Kapitel 2, Vers 14 bis 16. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von eurem eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie allerzeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Also dies, was die in Judäa erleben und erlebt haben, dies, was wir durch das ganze Alte Testament sehen, dass die an Gott glauben, die Gott treu sind, es war immer eine kleine Minderheit, die Propheten, die Gott treu waren, die mussten ständig damit rechnen, dass sie unter Bedrängnis kommen. Und trotzdem ließen sie sich nicht täuschen. Sie sind standhaft geblieben. Und was sagt Jesus? Sagt Jesus nicht auch im Voraus, dass dies über die Gläubigen kommen wird? Ist es uns bewusst, dass Leid gehört zum christlichen Leben? Ja, wir lesen in Lukas 21, die Verse 12 bis 17. Lukas 21. Vor diesem allen aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in die Synagoge und Gefängnisse übergeben und vor König und Fürsten führen um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Johannes 15 sagt Jesus in dieser Abschlussrede, Vers 18 und 20, Johannes 15: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also sie haben Jesus gekreuzigt. Sie haben ihn gehasst. Und so wird schlussendlich die Welt auch die hassen, die Christo nachfolgen. Und deshalb diese Botschaft auch an uns, Gemeinde. an uns, die wir Leib Christi sind, die wir von Gott als Auserwählte gesehen werden. Es ist diese Botschaft, die Gemeinde, die die Welt überführt, wird durch Leiden gehen. Die Gemeinde, die die Welt überführt, wird schlussendlich von der Welt gehasst werden. Und Geschwister, unsere Welt verändert sich. Unsere christliche Schweiz, unsere christliche Europa hat sich weit, weit entfernt von den Grundsätzen, wo wir im Wort Gottes haben. Von diesen Grundsätzen, wo auch unser Gesetz auf dem aufgebaut wurde. Diese Grundsätze werden nicht mehr ernst genommen. Und wir müssen damit rechnen, dass wir Widerstand immer wieder erleben werden. Persönlich, familiär, aber auch als Gemeinde. Und es ist möglich. Dieser Punkt ist nur möglich, weil wir eine bessere Hoffnung haben. Diese Leiden, wo über Bibel, über treue Christen gekommen ist, ist möglich, weil sie eine andere Perspektive haben. Und somit die biblische christozentrische Gemeinde muss mit Widerstand und Verfolgung rechnen. Wir können uns natürlich auch den Weltlauf anpassen. Wir können unsere Botschaft anpassen, um so keinen Widerstand zu erfahren. Wir können vielleicht langsam anfangen, gendergerecht zu reden. Dann werden wir sehr willkommen in der Welt. Aber nein, wir können es nicht. Wir können nicht. Bevor wir zum wichtigen Punkt kommen, dass sie eine erwartende Gemeinde sind, waren sie auch noch was anderes. Eine missionarische Gemeinde. Ein Christ kann nicht schweigen. Ein wiedergeborener Christ, der Gottes Gnade erfahren hat, der hat etwas in sich. Und dieser etwas in sich ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist in einem, der führt einen wohin? Ein Zeugnis abzulegen. Ein klares Zeugnis von Gott. Ein klares Zeugnis von dieser Hoffnung, der in einem wohnt. Und so waren sie auch. Und sie waren erstmal vorbildlich, ohne viele Worte, durch ihr tägliches Leben. Wir lesen in unserem Text, Vers 7, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sie waren ein Vorbild. Die Leute in der ganzen Region, Mazedonien und Achaia, die haben geredet über diese Gemeinde in Thessalonik. Eine Region ungefähr so groß, ein bisschen größer als die Schweiz. Und alle reden über die Gläubigen dort, wie sie sich bekehrt haben, wie sie so klar in Christus wandeln, wie sie leiden und sich nicht irren lassen. Erstaunlich, ein erstaunliches, wunderbares Zeugnis dieser Gemeinde. Aber dann lesen wir auf Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Nochmal dieser Punkt, wie krass ihr euch verändert habt, wie ihr zu einer neuen Schöpfung geworden seid. Aber dann kommt noch ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf das Missionarische. Erstmal das persönliche Zeugnis, aber dann auch Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Das Horn des Herrn erklungen. Von diesem Wort erklungen haben wir, das griechische Wort, haben wir auch das Wort, das heutige Wort Echo. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Sie gaben das Wort Gottes weiter, so wie es Gott ihnen gab. Ich sage es mal anders. Wir geben nichts anderes weiter als dies, was im Wort Gottes steht. Wir haben diesen Satz gehört vom Samuel, ich möchte diesen Satz ein wenig ergänzen. Die Gemeinden und die Christen, die das Wort nicht verkündigen, sie sind schlussendlich Christen, die aktiv gegen Gott reden oder predigen. Wir müssen, wir haben keinen anderen in Bezug auf den ganzen Auftrag, als das Wort Gottes zu verkündigen. Und genau das taten sie. Sie verkündigen das Wort Gottes. Gottes. Es war nichts anderes als ein Echo von dies, was im Wort steht. Es war ein doppelter Echo, ihre persönliche Leben und zweitens das, was sie verkündigt haben. Das sollte uns auch ermutigen, Geschwister. Wir wollen unsere Botschaft nicht anpassen. Wir wollen unsere Botschaft nie den Weltlauf anpassen, weder unseren Lebensstil noch Gottes Botschaft. Sondern wir wollen es einfach so verkündigen, wie es vollkommen von Gott uns gegeben worden ist. Ohne Wenn und Aber. Weil nur das Wort hat Kraft. Und nur das Wort Gottes überführt. Deshalb das Wort allein. Es ist der Heilige Geist in uns, der in uns wirkt. Und er will, dass wir seine Wahrheit wie ein Echo erschallen lassen. Der biblische Wahrheit, so wie es steht. Und dann dieser so wichtige Punkt. Sie waren eine erwartende Gemeinde. Sie haben eins vor Auge gehabt. Das lesen wir so schön in Vers 10. Wir müssen sehen, dass in jedem einzelnen Kapitel in 1. Thessalonicher Brief kommt der Wiederkunft des Herrn vor. Höre leider immer wieder diesen Satz, ja, ihr mit eurer Wiederkommen des Herrn, hört doch mal auf. Ja, was sagt uns 2. Petrus Kapitel 2? Vers 3 und 4, wehe denen, es kommen Spötter, die sagen, ja, wo ist euer Herr? Ist noch lange nicht gekommen, ich verkündige es schon seit x Jahren. Nein, das Christentum verkündigt es schon seit 2000 Jahren, der Herr kommt wieder. Und an dem wollen wir uns auch festhalten. Der Herr kommt, es gibt in dieser Hinsicht, weil wir errettet sind, haben wir eine andere Hoffnung. Wir bauen nicht mehr auf das Heute und Jetzt. Und so können wir auch verstehen, dass die Geschwister dort in Thessalonik, wo wahrscheinlich ihre ganze Hab und Gut verloren haben, ja ihre eigene Leben sogar, warum haben sie so viel Kraft gehabt? Weil sie Perspektive hatten. Vers 10 vom 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Genau an dem haben sie ja festgehalten. Und so sehen wir, dass wo Paulus evangelistisch unterwegs war, wo Paulus Gemeinde gegründet hat, war dieser eine Thema, der zukünftige Kommen des Herrn, aber auch der zukünftige Zorn, einen integraler Teil seiner Verkündigung. Ohne dieses Verständnis, dass der Herr ja wiederkommt, dass durch den Blut Jesu Christi, der vergossen worden ist, und durch seine Auferstehung sind wir nicht mehr schuldig vor Gott und deshalb wird er kommen, um die Seinen zu sich holen. Weil er nicht will, dass wir ein Teil der ewigen Zorn Gottes sein werden. Wir sind nicht bestimmt für den Zorn. Und auf diesem Moment, wo die Thessaloniker dies verstanden haben, wurde diese Verse so groß aus Johannes Kapitel 14, Vers 1 und 3, wo er steht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jede Gemeinde, die sich wahrhaft verpflichtet weiß, so zu sein, wie Gott es will, muss bewusst die Wiederkunft Christi erwarten. Eine Gemeinde, die diese Wiederkunft nicht erwartet, fällt ihnen einer der wichtigsten Teile ihrer Hoffnung und Botschaft. Wir erwarten Christi. Ja, was sind die letzten Worte, wo wir auch in Offenbarung lesen? Offenbarung 22, Vers 12, da sagt der Herr uns, siehe, ich komme bald um mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das Wissen um die Wiederkunft Jesu gibt mir das Gefühl der Dringlichkeit. Ja, welche Dringlichkeit? auch in Bezug auf die, die verloren gehen, die Erlösung zu verkünden. Heute und jetzt ist Gnadezeit, Geschwister. Heute und jetzt sollten wir unsere Mitmenschen erreichen mit dieser einzigen rettende Botschaft. Ja, der Herr kommt. Er kommt wieder. Vielleicht auch heute. Ich weiß es nicht. Aber er kommt. Vielleicht auch in 50 Jahren. Ja, vielleicht auch in 200 Jahren. Ich weiß es nicht. Und es ist auch egal. Wichtig, er kommt. Und deshalb das heute und jetzt. Der Art und Weise, wie ich heute und jetzt handle, hat einen Einfluss auch auf unseren Lohn, auf die Ewigkeit. Deshalb, was sagt Paulus an Timotheus? Paulus sagt Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 4 folgendes. Nachdem er in Kapitel 3 ihm klar gemacht hat, wie wichtig das Wort Gottes ist, sagt er in Kapitel 4, Vers 1, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendig und Toten richten wird, um seine Erscheinung und seines Reichens willen. Was sagt er? Er ermahnt ihm ernstlich, nochmal vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er nimmt Gott der Vater, Gott der Sohn als Zeuge und sagt, Christus, er wird der Lebendigen und Toten richten. Er wird wiederkommen. Und genau darum, lieber Bruder Timotheus, was du auf Erde lebst, wird einen Einfluss haben auf dies, was ewig ist. Und als Diener Gottes hast du einen Hauptauftrag, verkündige das Wort. Vers 2. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit allem Langmut und Belehrung. Da kommen wir zurück zum vorigen Punkt. Das Echo vom Wort Gottes. Timotheus, das Wort allein, verkündige es. Es geht um den Kommen des Herrn. Deshalb sei klar, sei kompromisslos. Eine andere Tugend, welche diese Gemeinde hat, nochmal Vers 8, 1. Thessalonicher 3, Vers 8, da lesen wir folgendes. Dieser wunderbare Vers. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Es war diese Ermutigung, der Paulus durch an Timotheus bekam. Timotheus, wo die Gemeinde besucht hat. Und Timotheus bezeugte, die Gemeinde steht fest. Ein festes Fundament, Jesus Christus. Und an diesem Fundament halten sie sich fest. Und diese Festigkeit ist die Festigkeit in der Lehre und im Wandel. Über Ephesus lesen wir, lass uns kurz öffnen, Offenbarung Kapitel 2, da lesen wir über Ephesus, wo Jesus die Gemeinde tadelt, auch wenn sie sehr, es war eigentlich eine sehr gute Gemeinde, aber da geschieht etwas. Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Da kam ein gewisser Alltag hinein. Gott sei Dank war es damals in Thessalonik nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es 50 Jahre später war. Aber Timotheus kommt zurück und sagt, sie sind standhaft. Standhaft in der Art und Weise, wie sie wandeln und in der Lehre. Vers 7 lesen wir vom gleichen Kapitel. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Das ist wahrscheinlich das Schönste, was ein Evangelist passieren kann, wenn er nach Jahren mal zurückgeht in eine Gemeinde, der durch ihn gegründet wurde. Und er sieht, wow, sie sind fest geworden. Sie sind nicht Babys im Glauben geblieben, sondern tiefer im Wort, tiefer in der Erkenntnis. Und das Wort ist nicht Theorie geblieben, sondern sie leben es auch ganz praktisch in ihrem Alltag. Sie waren eine standhafte Gemeinde. Und ein Punkt, der mir eigentlich nicht so aufgefallen ist, und wo ich ein Buch gelesen habe über die lebendige Gemeinde, da kam noch dieser eine Punkt vor. Sie haben eine unterwürfige Gesinnung gehabt. Was ist eine unterwürfige Gesinnung? Bei den Korinther musste Paulus alles x-mal erklären. Er musste alles argumentieren, warum er dies ihnen so sagt. Das kennen wir doch bei kleinen Kindern. Wenn Papa sagt, du sollst dies und jenes nicht machen, was kommt für eine Antwort vom kleinen Kind? Warum? Ja. Wieso? Das bleibt oft bis zum späteren Teenie-Alter noch. Ja. Okay, warum und wieso? Und bei Paulus war es so, wo er diesen Dienst gemacht hat, da lesen wir, Kapitel 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns verkündige Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Sie haben die Botschaft eines Paulus als Gottes Wort bekommen. Und Geschwister, wir haben das Wort Gottes. Auch bei uns wird oft, also unter Christen wird oft gesagt, ja, Gott hat es nicht wirklich so gemeint, wie es da steht. Das war gut für damals. Heute erkennen wir anhand der Wissenschaft, dass es vielleicht viel mehrere Geschlechter gibt als nur zwei. Nein, die Wissenschaft sagt das nicht. Man will es wissenschaftlich machen, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das Wort Gottes sagt, er schuf sie Mann und Frau. Wehe uns Christen, wenn wir anfangen zu denken, ja, vielleicht hat Gott es nur für damals gemeint, aber heute, im 21. Jahrhundert, hat es sich anders entwickelt. Nein, hat es nicht. Es geht auch um den Maßstab in Bezug auf Gemeinde, Gemeindeleben, Gemeindebesuch, das Gebetsleben und so weiter. Es war einfach, diese Gemeinde hat sich einfach dem unterordnet, was sie von Paulus als Wort Gottes bekamen. Und das ist wirklich eine wunderbare Tugend, diese unterordnete Gemeinde. Und so kann Paulus, ohne vieles zu erklären, sagt er ihnen, Kapitel 5, ab Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allerzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Und da kommen so einzelne Befehle. Freut euch allerzeit. Betet ohne Unterlass. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, dieser Befehl betet ohne Unterlass. Wir müssen sehen, sie haben jemanden erlebt, der so gebetet hat. Und das war Paulus unter ihnen. Und sie haben ein Vorbild Christi. Und wenn er sagt, betet ohne Unterlass, ist das nichts anderes als schlussendlich sagen, werde Christi Nachahmer. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Auch da, Paulus muss Ihnen nicht ganze Liste geben, was böse ist. Das, was nicht Christo ist, was nicht christozentrisch ist, ist schlussendlich vom Bösen. Haltet euch von dem fern. Also sie waren eine Gemeinde, die sich einfach dies unterordnete. Ich will doch mal einen Rückblick machen. Wir haben gesehen, sie waren eine Gemeinde mit einer unterwürfigen Gesinnung, das heißt Unterordnung. Sie waren in ihrer Art standhaft. Sie waren eine erwartende Gemeinde. Der Herr kommt wieder. Sie waren eine missionarische Gemeinde in ihrem Lebensstil, so wie in dies, was sie verkündigt haben. Sie waren eine Gemeinde, die bereit war, dies zu leben, was Gott auch vorausgesagt hat. Ja, sie waren eine leidende Gemeinde. Sie waren bereit, auch zu leiden, wenn es nötig war. Sie waren eine hingebungsvolle Gemeinde, indem sie Christusähnliche geworden sind. Und vor allem, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, sie waren eine Gemeinde von wiedergeborenen Christen. Diese Gemeinde, ein wunderbares Zeugnis, auch für uns als Gemeinde. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort über die Errettung, der du uns gegeben hast. über diese einzige frohe, errettende Botschaft, der du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und danke für dieses Zeugnis der Thessaloniker, wie sie sich von der Dunkelheit dieser Welt bekehrt haben, wo ihnen auf einmal im Herzen durch deinen Geist groß geworden ist, was sie waren, in welcher Zustand sie leben und was sie durch dich haben, was sie durch die Lehre der Gnade bekommen. Und sie haben Ja gesagt zu dir. Sie haben Ja gesagt. Weil sie eins verstanden haben. Ihnen sind alle Sünde vergeben worden. Sie sind zu einer neuen Schöpfung geworden durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Und noch mehr, weil ihnen alle Sünde vergeben worden sind, sind sie Kinder Gottes geworden und somit Kinder mit einer ewigen Hoffnung, einmal bei dir zu sein, Herr. Das möchte ich auch beten für uns, für jeden Einzelnen, Herr. Dass wir als Gemeinde immer auch dies immer mehr und mehr im Vordergrund haben, Herr. Erstmal heute und jetzt ein Leben zu deiner Ehre. Und so wie die Thessaloniker ein Leben gefühlt haben, dir ähnlicher. So wollen wir auch als Gemeinde und jeder persönlich diese, durch unser Leben diese Hoffnung ausstrahlen. Ja, diese Hoffnung, einmal ewig bei dir zu sein, Herr. So gib uns heute und jetzt Kraft, bis du wiederkommst, Herr. Aber wenn jemand da ist, Herr, der dich noch nicht kennt, der diese einzige rettende Botschaft noch nicht angenommen hat, Herr, möchte einfach beten, dass du in deiner Liebe und Gnade ihm angehst, bis er erkennt, dass in dem momentanen Zustand, in dem er ist, er ewig verloren ist, weil er kann vor dir nicht bestehen, der du heilig rein bist, Herr. Aber es ist deine Liebe, der ihm Gnade heute offenbart. O Herr, geh du jeder Einzelne nach, der dich nicht kennt, bis er zu einer neuen Schöpfung geworden ist, durch die Bekehrung, durch Sündebekenntnis. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.